Haus 1. Wir machen Podcasts.
Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Diekmann.
Das bin ich und das hier ist der Podcast mit den Nachrichten, die es eben auch gibt. Den schönen, den lustigen, den rührenden, den optimistisch stimmenden. Heute ist Sonntag, der 10. März und auch heute blicke ich zurück auf die Woche, indem ich über je eine schöne Meldung pro Tag spreche, wie immer mit einem Gast und das ist diesmal Alena Büchs. Professor Alena Büchs, Medizinerin, Medizinethikerin, Hochschullehrerin und Vorsitzende des Ethikrates sowie heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich sehr.
Mich aber auch. Alena, bevor wir anfangen mit den letzten 7 Tagen, fangen wir bei dir an. Was war deine Lieblingsnews in der letzten Woche?
Ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe. Und ich muss dazu sagen, normalerweise nehme ich meine Lieblingsnews gern aus dem persönlichen Umfeld. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht, dass im letzten Jahr mehr als die Hälfte des deutschen Stroms aus erneuerbaren Quellen stammte. Das ist ein ziemlich starker Fortschritt. 10% mehr als 2022, doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Und was mich als Wissenschaftlerin besonders gefreut hat, ist, dass das aus unterschiedlichen reputablen Quellen kam, nämlich aus mehreren, ich glaube vom Statistischen Bundesamt und von der Bundesnetzagentur, also richtig abgehangen. Und darüber habe ich mich einfach sehr gefreut, weil das natürlich genau das ist, was wir brauchen. Und ich finde das in diesen Zeiten schön, dass das nicht so ein kleiner marginaler Fortschritt war, sondern mal so richtig saftig.
So ein Sprung quasi, ne? Wir kommen heute noch auf Strom zu sprechen. Bevor wir das tun, sind wir aber beim
Samstag.
Innovation. App gibt Krebspatientinnen und Patienten Stimme zurück, schreibt der Standard. Ein Mann aus den Niederlanden, Ruud van Noorden ist sein Name, hat sich seinen Kehlkopf entfernen lassen und so den Kampf gegen den Krebs gewonnen, aber dabei weite Teile seiner Stimme verloren. Wir hören mal kurz rein, wie er nach der OP klang.
Ich bin geboren in Amsterdam und ich habe wel een heleboel meegemaakt in mijn leven.
Das ist zwar einigermaßen verständlich, aber Ruud van Noorden sagt, in einer lauten Umgebung ist es für ihn total schwierig, gehört zu werden und immer wieder bekommt er die Rückmeldung von anderen Leuten, dass sie ihn am Telefon so schlecht verstehen. Und nun hören wir uns mal Ruud van Noorden an, nachdem er sich an ein ebenfalls in den Niederlanden niedergelassenes Startup gewendet hat.
Ja, hallo, ich bin Ruud und ich gehe vandaag mit ouders ohne Stimme geworden. Nach 4,5 Jahren.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Die App, die dieses Startup entwickelt hat, heißt Wisp, so heißt auch das Startup, und setzt auf die Wiederherstellung des akustischen Signals, wie es ohne die Stimmeneinschränkung klingen würde. Also das sprich, da wird nichts vorgelesen von einer App mit irgendeiner Stimme, sondern es ist möglich, die Stimme, die schon da ist, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wieder zu verstärken. Dieses Tool, dieses Instrument richtet sich an Menschen nach medizinischen Eingriffen, wie zum Beispiel Ruud van Noorden, aber auch an Betroffene von Parkinson oder auch an jene, die aufgrund ihres Alters nur noch leise sprechen können. KI, Alena, das Thema unserer Tage. Ich sehe dich ständig damit auf Panels sitzen, darüber berichten, darüber diskutieren und ich freue mich ja jedes Mal, wenn KI nicht nur missbraucht wird von skrupellosen Politikerinnen und Politikern und damit versucht wird, die Leute noch dümmer zu machen oder in die Irre zu führen, sondern wenn die wirklich das Leben besser machen. Geht dir das auch so?
Ja, unbedingt. Wir haben ja vom Ethikrat da so ein dickes Brett zugeschrieben, 400 Seiten, und eigentlich kann man das runterkochen auf einen Satz. KI soll menschliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern und sie nicht verringern, und KI darf den Menschen nicht ersetzen. Und ich finde, gerade im medizinischen Bereich gibt's wirklich tolle Beispiele. Ne? Das Negativbeispiel mit der Stimme, das wir, glaube ich, alle kennen, sind die Deepfakes. Und da kriegt man wirklich Sorge. Aber das Positive, das sind solche Anwendungen, wo man jemandem, wie wundervoll, jemand ist sozusagen verstummt oder leise geworden. Und dem gibt man, der gibt man die Stimme zurück. Ich meine, das ist, also es ist metaphorisch schon fantastisch, aber es ist natürlich wirklich auch fürs Leben, fürs Teilnehmen einfach wieder am vollen, prallen, sozialen und privaten und auch beruflichen Leben ist das einfach wirklich fantastisch. Und daran sieht man, dass das eine Technologie ist, bei der wir natürlich drauf gucken müssen, dass man da die Risiken einhegt, aber die halt auch wirklich tolle Sachen kann. Und das sollten wir unbedingt mitnehmen. Ich finde es, also das ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Und es gibt relativ viele Menschen. Also es gibt ja verschiedene Krebsarten, ne, die den Kehlkopf und die Gegend da betreffen. Und Also ich fand das schon als Kind sehr eindrucksvoll, wenn man mal jemand getroffen hat, der dann eigentlich nicht mehr in der Lage oder der so diese sogenannte Rülpssprache verwenden muss. Das hat was unglaublich Entfremdendes, wenn die eigene Stimme weg ist. Stimme ist wahnsinnig wichtig für uns in der Interaktion. Und deswegen ist das wirklich, also das ist wirklich eine tolle Geschichte.
Schön, ne? Wenn man seine Stimme wiederfindet, wenn man wieder gehört werden kann und, du hast das gerade gesagt, dieses Befremdende weg ist. Du kannst ja kaum noch Gefühle mit der Stimme modellieren, um das jetzt mal technisch auszudrücken, ne? Das ist ja ein ganz anderes Instrument, das dir dann da wieder an die Hand gegeben wird. Was gibt's noch für Beispiele aus der Medizin, wo man wirklich sagen kann, danke Gott für KI?
Also es gibt relativ viele Beispiele, wo KI einfach präziser ist in der Diagnostik. Ne, das sind viel bildgebende Verfahren und da gibt's inzwischen wirklich tolle Dinger. Da kann man immer noch sagen, da muss man jetzt, das ist, und deswegen gefällt mir dein Beispiel so wahnsinnig gut. Die meisten Anwendungen, die es bisher gibt und die jetzt auch wirklich auf den Markt kommen, also die überprüft sind, dass sie auch nicht irgendwie verzerrte Datensätze haben fürs Training oder so, die wirklich auch verlässlich sind und gut funktionieren, die können eigentlich noch nichts ganz anderes, sondern eher das, was in der Medizin eh schon geht und einfach besser, schneller, effektiver, werden nicht müde, ne, sind immer da, vermeiden Fehler. Dieses Beispiel, was du gerade erwähnt hast, macht ja was Neues, was Menschen bisher gar nicht konnten. Also etwas zu rekonstruieren, was einfach verloren ist. Und was auch im Moment sehr stark entwickelt wird, worüber ich mich wirklich freue, das sind Anwendungen in der Medizin, die gar nicht so sehr in den klassischen ärztlichen oder pflegerischen Handlungsbereich gehen. Das gibt's übrigens auch, ne? Also es gibt auch die Chatbots, die irgendwie bei Einsamkeit für Unterhaltung sorgen können. Auch die können wirklich ganz toll funktionieren und werden zum Teil wirklich von Menschen ganz, ganz positiv angenommen. Oder so niedrigschwellige Einsteiger, psychotherapeutische Chatbots. Die haben auch Probleme, das will ich gar nicht abstreiten, aber die sind wirklich, ne, da kannst du morgens um 3 kommst du komplett zerschossen aus dem Club, es geht dir fürchterlich und dann kriegst du nicht mal eben schnell einen Therapeuten an die Hand, aber du kannst zumindest mit so einem Chatbot mal reden. Also die haben schon, es gibt schon wirklich viele, viele tolle Sachen, aber die gehen alle in den klassischen Behandlungsbereich hinein. Und was ich besonders aufregend finde, sind so ganz unsexy Sachen, dass man zum Beispiel Apps oder Tools entwickelt, die so diesen ganzen langweiligen Dokumentationskram übernehmen. Also im Prinzip die Admin-Aufgaben, ne? Die 40% der Arbeitszeit der Menschen auf Stationen ist inzwischen Papierkram gewidmet. Und da die Leute wieder frei zu spielen, damit die wieder mehr Zeit haben für Patientinnen und Patienten, ist auch in Zeiten von Fachkräftemangel echt keine blöde Idee, ne? Das finde ich wirklich aufregend.
Also das finde ich dann nämlich wiederum ganz sexy, dass man sich dann tatsächlich wieder auf das Kerngeschäft, nämlich auf die Patientinnen und Patienten konzentrieren kann.
Ja, genau.
Damit sind wir, perfekte Überleitung, auch schon beim
Sonntag.
Da sind wir jetzt eher so, ich sag mal, im klassischen Medizingeschäft. Der Tagesspiegel schreibt nämlich, multiresistente Keime. Forscher entdecken neues Antibiotikum. Bakterien, die sich nicht mehr mit herkömmlichen Antibiotika behandeln lassen, weil sie Resistenzen entwickelt haben, sind ein weltweites großes Problem. Allein 2019 starben mehr als 1,2 Millionen Menschen an multiresistenten Keimen, also aufgrund von Bakterien. Und das ist natürlich auch in deutschen Kliniken ein großes Problem. Und nun haben internationale Forscher, ein Team aus internationalen Forschern, hat nun ein neues Antibiotikum gefunden, das gegen eines dieser resistenten Bakterien wirkt. Der Wirkstoff heißt Sosurabalpin und tötet Mikroben wie, so, großes Latinum, ungefähr 80 Jahre her,
Akinetobacter.
Danke. So, deshalb haben wir dich eingeladen. So, die gegen das Reserveantibiotikum Carbapenem-resistent sind. Ich habe hier eine Fachfrau sitzen, ich mache davon Gebrauch. Alena, erstmal die Frage, was genau passiert da? Erklär es bitte für Leute wie mich. Wie können Bakterien multiresistent werden? Woran liegt das?
Genau, das ist, ich freue mich, ich muss ein bisschen abnörden. Das Paper ist nämlich schon ein paar Wochen her.
Das schneiden wir raus.
Und ich freue mich, dass das jetzt auch sozusagen öffentlicher bekannt wird. Aber ich habe auch innerlich gejubelt, als das rauskam. Also, ganz kurz mal erklären, was das eigentlich heißt, multiresistente Keime. Mhm. Ich glaube, viele Leute denken, den fängt man sich, ja, und das ist dann ganz schlimm für Leute mit einem schlechten Immunsystem oder so. Das Problem ist, der Keim an sich ist resistent gegen Antibiotika-Behandlung. Und zwar nicht nur gegen eine, sondern dann irgendwann, ne, multiresistent gegen viele oder sogar gegen alle. Also auch die sogenannten Reserveantibiotika, die wir haben. Und das passiert, das ist, lustigerweise habe ich dazu tatsächlich selber auch in der Forschung gearbeitet. Also hier muss ich mal kurz die Hand heben und sagen, das ist ein altes Arbeitsgebiet von mir. Mhm. Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Also einmal die Nutzung von Antibiotika in der Tierzucht und Landwirtschaft. Mhm. Dann die übertriebene oder zu starke Nutzung von Antibiotika da, wo man sie eigentlich nicht braucht. Also zum Beispiel bei Viruserkrankungen, wo die gar nichts bringen. Die bringen ja nur wirklich was bei bakteriellen Erkrankungen.
Werden aber von Ärzten und Ärztinnen immer wieder verschrieben, ne? Genau.
Und von Patientinnen und Patienten auch eingefordert. Also das muss man mal ganz klar sagen. Und es gibt da, das ist auch eine globale Frage, dass es gibt tatsächlich Gegenden in der Welt, wo Antibiotika nicht mal verschreibungspflichtig sind.
Mhm.
Ja, also da kriegst du die einfach so und die werden wirklich sehr, sehr intensiv konsumiert. Aber natürlich haben wir auch in Deutschland durchaus das Problem mit ein bisschen zu viel verschreiben und ein bisschen zu viel konsumieren. Und diese Keime, die gewöhnen sich sozusagen an die Antibiotika und die stören die dann nicht mehr.
Mhm.
Und das bedeutet, du hast so einen Keim und du wirst den nicht los. Da kannst du so fit wie möglich sein, kannst das tollste Immunsystem haben, aber dieser Keim, den kriegst du nicht los, weil die Medikamente bei dir nicht mehr wirken.
Mhm.
Das heißt, es hängt mit dem Keim zusammen, nicht mit dem Menschen, der den kriegt. Das ist, glaube ich, ein häufiges Missverständnis.
Das heißt, es kann uns allen passieren, theoretisch.
Genau, ja. Das kann nämlich wirklich, wenn du dir den einfängst, das ist eine ganz, ganz blöde Sache. Ich habe davor richtig Angst, weil das wirft einen so ein bisschen zurück auf das Zeitalter, als es noch keine Antibiotika gab.
Genau.
Ja, also sind die Leute dann einfach gestorben, weil diese Bakterien ja auch verdammt ansteckend sind.
Das heißt, das Paradoxon ist, es gibt Keime, die mit Antibiotika nicht behandelbar sind, weil wir zu viele Antibiotika haben. Richtig?
Beziehungsweise, weil wir sie zu viel nutzen.
Genau.
Hm. Und die Keime dadurch die Gelegenheit hatten, immer wieder sich damit zu beschäftigen und Strategien, genetische Strategien zu entwickeln, wie sie diese Antibiotika umgehen können. Und da waren die echt gut. Und es gibt in der letzten Zeit in dem Bereich, deswegen ist das echt, das ist richtig good news. Es gibt nicht nur diese neue Klasse, was toll ist, weil das eine neue Klasse ist. Das mal richtig was, also einfach eine neue Art Antibiotikum. Was bedeutet, da werden dann unterschiedliche Präparate kommen. Es gibt auch noch ganz neue Ansätze. Es gibt viele Ansätze im Moment. Daran wird wirklich gearbeitet. Das ist erkannt als eine große Bedrohung. Du hast die Zahlen genannt. Und ich finde das unheimlich schön. Ich finde es lustig, dass wir so viel über Medizin reden. Aber Medizin ist wirklich tatsächlich ein Bereich, wo man sieht, Wissenschaft schafft das, Probleme, die wir haben, echt blöde Probleme, die wir haben, anzugehen. Und das geht dann nicht morgen. Ja, also, dass wir darüber intensiv diskutieren, das ist mindestens 10, 15 Jahre jetzt schon so. Und jetzt kommen aber die Früchte. Jetzt kommen die Früchte dieser beharrlichen Arbeit, dass sich da viele Leute zusammengetan haben und gesagt haben, das ist, muss ich leider auch sagen, weil wir ja viel über sexy reden hier heute, das ist kein besonders sexy Forschungsbereich. Antibiotika galten irgendwie nicht mehr so als sexy. Ja, Infektionskrankheiten, das war irgendwie, hatten wir im Griff. Antibiotika sind jetzt nicht so wahnsinnig lukrativ. Das war irgendwie so ein bisschen unter ferner Liefen. Und deswegen ist das auch ein wahnsinnig schönes Beispiel für ziemlich gemeinwohlorientierte Forschung. Das ist wirklich was, das haben sich Forscherinnen und Forscher an Universitäten vorgenommen, super kreativ mit neuen Ideen gearbeitet. Du kriegst das nicht entwickelt, ohne dann irgendwann tatsächlich auch die sozusagen das mit pharmazeutischen Unternehmen zusammenzumachen. Aber diese ganzen Ursprungsideen meines Wissens jedenfalls stammen überwiegend wirklich ganz klassisch aus Universitätslaboren. Und da hüpft natürlich das Herz der Universitätsprofessorin, die einfach sieht, guck, wie geil ist das? Ja, wir kriegen das hin, dass wir solche bedrohlichen Sachen, dass wir da wieder neue Instrumente, nachdem ich auf Konferenzen war vor 10 Jahren, vor 8 Jahren, wo die Leute gesagt haben, ey, das Ende der Fahnenstange ist erreicht, das wird richtig ätzend, wir haben Angst, wir haben Sorge, da wurden diese ganzen bedrohlichen Szenarien aufgezogen und du liest das und denkst dir, geil, Medizin ist geil, Wissenschaft ist geil.
Also soll noch mal jemand sagen, man könnte nicht sehr emotional über Wissenschaft reden. Das hast du hier jetzt gerade spätestens widerlegt.
Sorry.
Nee, dafür muss man sich nicht entschuldigen. Also das so wirklich nicht. Ich freue mich sehr. Wir gehen mal weiter zum
Montag.
Stadtputzaktion Hamburg räumt auf, meldet tagesschau.de. Jedes Frühjahr sammeln sich in Hamburg, übrigens schönste Stadt Deutschlands, sage ich mal kurz, ich habe da mal gewohnt. Jedes Jahr sammeln sich da Freiwillige, ziehen Gummihandschuhe über, statten sich mit Greifzangen aus und dann geht's los, dann gehen die nämlich Müll sammeln. Diese Aktion läuft auch dieses Jahr, hat am 1. März gestartet, endet heute und die konnte schon vor dem Start einen Rekord vorweisen. Da haben sich 100.000 Leute freiwillig gemeldet. 100.000, so viele wie nie zuvor. Und Achtung zum Vergleich, letztes Jahr waren es rund 74.000. Das ist also schon mal eine sensationelle Steigerung. Da haben sich jetzt Schulklassen gemeldet, Kitas, viele andere Gruppen. Insgesamt ist es wirklich ein Festival der hohen Zahlen. Gut 1.700 Initiativen aus allen Stadtteilen. Darunter sind auch Feuerwehr, Polizei und die LRG. Da tauchen nämlich Taucher und Taucherinnen in Teiche und fischen da den Müll raus. Also 100.000, das ist der eine, der gute Rekord. Ich habe noch einen anderen, der klingt erstmal gar nicht gut. Der ist aber schon 20 Jahre her und das ist der Punkt. Da kamen bei dieser Aktion 350 Tonnen Müll zusammen und vergangenes Jahr waren es 122 Tonnen. Also immer mehr Leute machen mit, immer weniger Müll kommt dabei raus. Aber Alena, was ist mit den Leuten los? Haben die keine Hobbys mehr?
Ist das nicht herrlich? Können wir gleich noch hinterher schieben, dass man ja immer wieder darauf hinweist, dass sozusagen das Ehrenamt und das Engagement runtergeht. Und übrigens der DLRG, weil du das gerade erwähnst, die haben Rekord-Anmeldungen verzeichnet im letzten Jahr. Ja.
Ist das so?
Irrsinnig viel.
Das ist sensationell, weil es gibt doch so ein Bademeisterproblem auch in den ganzen Bädern, ja, ne? Und Schwimmkurse, ja, sind
und die haben irgendwie auch geworben und das hat voll funktioniert. Ich habe
super.
Tut mir leid, ist auch schon ein paar Wochen her, da habe ich es irgendwie im Vorbeirennen, habe ich diese Meldung gesehen und habe gedacht, geil. Das, der DLRG hat ganz, ganz, ganz kräftigen Mitgliederzuwachs. Also, das ist eine fantastische Aktion. Die gibt's übrigens auch in anderen Städten und auch in anderen Gegenden. Mhm. Und auch sehr erfolgreich, weil das natürlich alles hat. Ja, das hat einen Eventcharakter. Du gehst nach draußen. Es hat dieses, was wir ja wissen aus ganz vielen Studien, was Menschen wirklich gut tut, gemeinsam für ein gemeinsames Ziel was tun, dann hat's was Unmittelbares. Ja, das ist wie Putzen. Du siehst halt am Ende, was du gemacht hast. Das ist extrem befriedigend. Du kriegst sozusagen das direkte Feedback und dann ist das inzwischen natürlich auch so, dass einfach, glaube ich, immer stärker, und das ist jetzt eine steile These, die kann ich nicht belegen, das ist ein bisschen Bauchgefühl. Also gerade Hamburg, ne? Hamburg ist echt gut da drin, auf die Straße zu gehen. Das haben wir gesehen bei den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. 80.000 Leute waren es ja dann am Ende. Also
die mussten die Demo ja abbrechen, weil es zu viele Leute waren. Wahnsinn.
Genau,
ja,
also Hamburg ist echt stabil.
Meine Rede.
Genau, Kudos. Ich glaube, da entwickelt, also es so ein Geist entwickelt sich über die Jahre. Mhm. Aber ich glaube, gerade in letzter Zeit ist bei vielen Leuten so dieses, ich will echt was Gutes machen. Mhm. Es ist alles so schlimm. Mhm. Ist alles so furchtbar, alles irgendwie eine schlechte Nachricht nach der anderen. Komm, ich gehe jetzt auf die Straße, sammel diese dämlichen Mülltüten da voll und dann sehe ich was und das macht Spaß und da sind Leute und man tut was Gutes und das ist einfach, es gibt nichts Negatives daran. Ja, das ist ein absoluter No-Brainer. Ich find's großartig. Das ist wirklich, wirklich schön, aber es steht in einem Trend des sich jedenfalls zum Teil erholenden Ehrenamtes. Weil das wird wirklich beklagt und auch nachvollziehbarerweise wird das beklagt, dass in den Vereinen nicht mehr so viele Menschen sich engagieren. Und da scheint was wiederzukommen. Vielleicht auch nach einer Corona-Delle, die uns ja alle auseinandergefetzt hat, ne, weil man also rein strukturell einfach gar nicht mehr so zusammenkommen konnte. Ich glaube, weil das Bedürfnis ist urmenschlich, tief menschlich. Und ich finde solche Beispiele immer wirklich, wirklich schön. Und wie gesagt, das ist nicht das Einzige. Und es tut einem ja auch einfach gut. Also es ist ja mit das Schönste, was man machen kann, gemeinsam mit anderen irgendwie an einem Strang was Positives zu ziehen.
Großer Frühjahrsputz also in Hamburg. Die einen gehen auf die Straße und sammeln Müll, um mit diesen schlimmen Nachrichten der letzten Jahre klarzukommen. Wir machen den Podcast, wobei das eine das andere nicht ausschließen muss. Wir gehen mal rüber zum
Dienstag.
Erster Winter ohne AKW bringt Tiefstand beim Kohlestrom, schreibt Table Media. Du hattest es eingangs schon erwähnt, Alena, der Energiemix. Ich gehe da nochmal in eine andere Richtung. Du sprachst eben von den Erneuerbaren. Pass auf, deutsche Kohlekraftwerke, Stein- und Braunkohle, haben in diesem Winter so wenig Kohlestrom produziert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Für die Nerds unter uns, von Anfang Dezember bis Ende Februar waren das gut 30 Terawattstunden. Dieser Wert war vor 7 Jahren noch mehr als doppelt so hoch. Und jetzt kommt der Clou, finde ich, auch im Winter 2022-23, als noch 3 Atomkraftwerke am Netz waren, die ja immer noch für total viel Streit sorgen, weil sie abgeschaltet worden sind, da war die Strommenge aus Kohlekraftwerken rund 40% höher als zuletzt. Tja. Und jetzt sind keine Atommeiler mehr am Netz. Surprise, surprise. Es passt null zur Debatte, wie die draußen geführt wird, Alena, oder? Der Eindruck ist ja ein komplett anderer.
Bah, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Also jetzt mal ganz echt, die Stromnummer ist ja super gelaufen. Das muss man doch wirklich mal sagen. Ist ja vieles nicht gut gelaufen. Kann man ja durchaus sagen. Aber diese Stromgeschichte, deswegen war das meine positivste Nachricht, weil das ist ja was ganz Fundamentales, das ist was Infrastrukturelles, also das ist wirklich, wirklich wichtig. Es ist aus einer absoluten Krisensituation entstanden, entgegen aller Unkenrufe. Ja, also wir brauchen unbedingt den Atomstrom und überhaupt, jetzt haben wir noch viel mehr fossile Brennstoffe, die verfeuert werden. Das stimmt nicht. Wir haben jetzt 56% aus alternativen Energien, am meisten aus Wind. Ne, also Wind hat Kohle überholt. Das war ja auch Teil dieser Meldung.
Genau.
Und 56%, und wenn der Trend sich fortsetzt, dann geht das echt kernig weiter. Das ist aber einfach eine ganz, ganz erstaunliche Debatte. Es gab ja so ein bisschen diese etwas seltsame Diskussion. Ich glaube, das war der Bundesrechnungshof, der so ein ganz bisschen, also so wurde es durchaus beschrieben, sein Mandat überdehnt hat. Die haben einen Report geschrieben, der von, und da muss ich jetzt sagen, weiß Gott, auch nicht nur linksgrün versifften Energieexpertinnen und Experten, in Anführungszeichen, sondern wirklich relativ breit für Erstaunen gesorgt hat. Mhm. Weil die irgendwie gesagt haben, also im Prinzip haben die gesagt, uns kracht das Stromnetz die Tage jetzt, fliegt uns um die Ohren, das funktioniert alles nicht. Und das ist eigentlich nicht Mandat und Expertise des Bundesrechnungshofs. Mhm. Und da vertraue ich der Bundesnetzagentur und dem Statistischen Bundesamt und sozusagen denjenigen, die seit Jahren und Jahrzehnten sich entweder spezifisch damit beschäftigen oder eben seit Jahren und Jahrzehnten die entsprechenden Daten erheben, durchaus, wenn die sagen, guck mal, da ist ein guter Trend. Und die haben halt im Bundesrechnungshof, das ist das Mandat, hat gesagt, es ist irrsinnig teuer und alles zu langsam. Und da vertraue ich auch auf die Expertinnen und Experten, die sagen, ja, natürlich ist das teuer, weil wir ja gerade in dieser Umstellung sind. Ne? Also das glaube ich, das darf, kann man und muss man schon festhalten. Gleichzeitig, und deswegen finde ich diese Nachricht so toll, gleichzeitig haben wir uns ja irgendwie in letzter Zeit daran gewöhnt, die Sachen sind teuer und funktionieren trotzdem nicht.
Das stimmt.
Und in diesem Fall ist es halt teuer. Natürlich ist es teuer, aber es funktioniert. Ja, genau das sind die Nachrichten, die man doch hören will. Was wurde gesagt? Wir schalten Atom ab und dann müssen wir alle die Lichter ausmachen. Das Gegenteil ist der Fall. Funktioniert.
Blackout. Komplett. Also ich habe eine Nachbarin, die hat sich wirklich ein Kurbelradio gekauft. Ist kein Witz. Die hat sich ein Kurbelradio gekauft für den Fall, dass wir hier im Winter im Dunkeln sitzen, ja, weil wir keinen Strom mehr haben. Ja. Und die Frau ist zurechnungsfähig. Also ist eine Freundin von mir. Aber da hat man die gepackt. Also das scheint so eine wunde Stelle gewesen zu sein, so ein wunder Punkt. Und die ist losgestiefelt und hat sich ein Kurbelradio gekauft.
Gut, ein Kurbelradio
zusammen.
übrigens keine blöde Idee. Also ich finde das wichtig, dass man das jetzt nicht als unzurechnungsfähig stehen lässt. Weil, nein. Ne, ist eine Empfehlung tatsächlich des Bundesamts für Katastrophenschutz. Weil es ja auch tatsächlich einfach mal einen Stromausfall, ne, einen lokalen Stromausfall geben kann oder irgendwie sowas. Also, aber ich höre, was du sagst, dass sie das wegen dieser Debatte gemacht hat.
Das war der Auslöser, genau.
Die tatsächlich unheimlich angstbesetzt war. Und ich finde das immer sehr, sehr schade. Und deswegen freue ich mich ja auch darüber, dass du diesen Podcast machst, dass dann, wenn diese ganzen Befürchtungen sich nicht erfüllen, dass die Spatzen nicht von den Dächern pfeifen. Ne? Und man nicht, also das ist dann eine Nachricht, die zieht einmal durch und das war's dann auch.
Die bleibt hängen.
Wohingegen die Angstnachrichten, also mein Gott, ich würde sagen 26 Talkshows, oder? Hat dieses Thema damals gebunden.
Genau, das ist das, was hängen bleibt, ne?
Das ist ein bisschen unausgewogen und da wünschte man sich jetzt, dass ein bisschen mehr Begeisterung einfach rollt, weil das ist wirklich, wirklich auf einem guten Weg und das ist eben nochmal keine Kleinigkeit, sondern das ist essentielle Infrastruktur. Ich finde es wirklich großartig.
Mittwoch.
Brustkrebs. Früherkennung wird ausgeweitet, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Brustkrebs? Ist die häufigste Krebsart bei uns Frauen. Jedes Jahr erkranken in Deutschland, allein in Deutschland, rund 70.000 Frauen an Brustkrebs. Und deshalb zahlen seit 2009 die gesetzlichen Krankenkassen allen gesetzlich versicherten Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre eine Mammographie. Und das wird jetzt ausgeweitet. Also diese Altersdeckelung nach oben, die ist jetzt aufgrund einer Verordnung des Bundesumweltministeriums in Kraft getreten. Die gilt jetzt künftig für alle Frauen bis 76. Also nicht mehr von 50 bis 69, sondern 50 bis 76. In dem Alter kann man sich zum Mammographie-Screening anmelden und nachschauen lassen. Ist da was? Deutet sich da was an? Gibt es einen Verdacht auf Brustkrebs, beziehungsweise hat dieser Verdacht, den meine Frauenärztin, mein Frauenarzt beim Abtasten oder ich selber, was wir ja immer alle regelmäßig tun sollen, könnte sich dieser Verdacht erhärtet haben? Ist da wirklich irgendwas im Gange? Was ich ganz interessant finde, ist, man hat sich da wirklich viele Gedanken gemacht und das Institut, jetzt wird's wirklich sehr behördendeutsch, aber das gehört dazu, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hat entschieden, diese Altersdeckelung aufzuheben mit dem Wissen, dass das Risiken wirkt, wie zum Beispiel falsch positive Befunde. Also mir ist das zum Beispiel mal passiert, bin ja auch eine Frau, das ist schon viele Jahre her. Ich habe mal weinend vor der Praxis meiner Frauenärztin gestanden, weil die zu mir gesagt hat, Frau Diekmann, da ist was, das gefällt mir nicht. Und das ist ja, also überhaupt, wenn das Wort Krebs nicht mal ausgesprochen wird, aber jeder weiß natürlich in dem Moment, worum es geht. Und das macht einem ja riesige Angst. Das hat sich bei mir zum Glück zerschlagen. Und was auch in diesen Kontext gehört, ist, dass die Heilungschancen von Brustkrebs ja in den letzten Jahren sich stetig verbessert haben. Woran liegt das?
Also da hast du jetzt schon was vorweggenommen, was ich sonst noch eingeworfen hätte, ne, weil das Mammographie-Screening wirklich intensiv diskutiert wurde und eigentlich immer noch wird, insbesondere aber am Anfang, weil man diese falsch positiven Fälle wirklich vermeiden möchte und dann immer umgerechnet, also rumgerechnet wurde, wie viele Fälle vermeidet man denn jetzt wirklich, also Erkrankungsfälle und so. Mhm. Aber inzwischen glaube ich, kann man in der Gesamtschau sagen, dass das sehr erfolgreich läuft. Und dass sich eben sowohl, du hast es gerade gesagt, sowohl die Überlebenszahlen, ne, also was passiert, wenn jemand Krebs schon hat, als auch die Lebensqualität. Mhm. Wie lebt man mit einer Krebserkrankung? Denn Brustkrebs ist nicht heilbar, noch nicht, leider. Ne, also das heißt, wenn man dann eine Diagnose bekommt, dann geht's darum, damit zu leben. Du giltst nie wirklich als abschließend geheilt bei Brustkrebs, weil der diese bescheuerte Angewohnheit hat, auch sehr spät manchmal noch zurückkommen zu können.
Das wusste ich gar nicht, okay.
Und deswegen ist es wichtig zu unterstreichen, dass da wirklich Erfolge passiert sind. Also eben sowohl mit Blick auf Überlebenszeiten als auch mit Blick darauf, wie man mit dem Krebs lebt. Und das liegt ich sag's jetzt, also ich mache das jetzt hier echt mit dem Holzhammer, ja, Kolleginnen und Kollegen, vor allem diejenigen,
die hören jetzt mal weg,
die richtige Expertin und Experten in dem Bereich sind, was ich ja nicht bin, also ich berichte hier nur, die möchten jetzt bitte kurz weghören, aber insgesamt sind das zwei Dinge. Das eine ist die Früherkennung. Und zwar nicht nur Mammographie, sondern auch die Selbstuntersuchung, ne, das Tasten. Ganz wichtig.
Ja, ja.
Für die Ladies, 2, 3, 4 Tage nach der Monatsblutung abtasten. Not rocket science. Kann jeder machen. Ist auch wirklich gut, weil dann kennt man es im Verlauf. Und das ist wirklich, da hat es ja breite Aufklärungskampagnen gegeben, ne? Das haben auch die Gynäkologinnen und Gynäkologen wirklich, also das ist, da ist wirklich viel passiert. Dann plus eben die Bildgebung, die besser geworden ist. Es gibt auch noch Ultraschall und so, gibt's einfach viel. Das heißt, du erwischst das früher, was immer bedeutet, du hast eine bessere Chance, es einzuhegen, wegzukriegen. Und eben die Behandlung ist besser geworden. Also es gibt Medikamente, es gibt Chemotherapien, die einfach sehr spezifisch so für bestimmte Gruppen dann ganz besonders erfolgreich sind und so. Also da hat man, da ist wirklich viel, viel, viel besser geworden. Es wäre immer noch schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, den einfach zu vermeiden oder loszuwerden. Aber auch da sind ja Dinge in der Pipeline. Ich sag nur, die mRNA-Technologie, die meisten kennen aus der Corona-Pandemie, die ja die Grundlage war unter anderem der mRNA-Impfstoffe. Da gibt es jetzt, auch das ein paar Wochen her, da kamen die ersten Meldungen, dass in Anführungszeichen Krebsimpfungen, also Krebsvakzinen gearbeitet
wird. Wahnsinn, oder?
Was
Wahnsinn.
Ja, also wenn das klappen würde, ich meine, stell mal vor.
Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Es kann man sich kaum vorstellen,
so
wie fantastisch
viel ändern.
Das wäre.
Absolut, absolut. Also da machen wir eine Sonderfolge, wirklich. Das ist, also ich meine das ernst. Krebs ist ja immer das, was über allem schwebt. Ne? Ich höre im Moment so viel.
Große Angst.
Ich beschäftige mich im Moment viel mit Longevity, also mit gesund, sehr alt werden, weil ich ja nie sterben möchte. Ich möchte ja ewig leben.
Und natürlich wollen wir alle nicht.
Nee, das stimmt nicht. Also wenn ich das Leuten erzähle, gucke ich teilweise auch für mich völlig unverständlich in lange Gesichter von Leuten, die sagen, nee, will ich nicht. Aber gut.
Das stimmt. Also das wird unterschiedlich eingeschätzt.
Absolut.
Aber es gibt jedenfalls sehr viele, die sich dafür interessieren.
Du und ich, wir machen das. Also wir leben ewig und Krebs ist, es gibt keine Folge, egal ob es ums Fasten geht, ob es um gesunden Schlaf geht, ob es um Muskelaufbau geht, ob es um Proteine geht. Krebs findet in jeder Folge statt, weil der unser Leben so oft einfach beendet, in welcher Form auch immer. Kann ich übrigens, wir hatten den in der ersten Folge hier, Checker Tobi, der hat eine Folge zum Thema Krebs gemacht für Kinder. Ich habe die in den letzten Tagen mir 2-mal angeguckt, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also auch für Erwachsene, das ist wahnsinnig, oder? Also
haben wir schon gesehen.
Er macht es so toll.
Ja, Wahnsinn. Ja, der macht tolle Sachen. Das ist meine Kinder sind Riesenfans gewesen, muss ich leider sagen. Inzwischen sind die dafür zu alt. Es sind ja immer so Phasen, aber es ist fantastisch, ganz fantastisch. Die Folge speziell,
ja, ne?
Die kenne ich.
Also auch dieses Kind, mit dem er da spricht, dieses Mädchen, das ist
Wahnsinn.
Mehr verraten wir nicht, unbedingt in der ARD-Mediathek gucken. Wir schließen diesen Brustkrebs-Block einmal ab mit einer auch, finde ich, wahnsinnig positiven Aussicht, nämlich, wir haben jetzt gerade darüber geredet, die Altersgrenze wird nach oben verschoben, wie lange Frauen auf kostenlose Mammographie Anspruch haben. Es ist auch in der Diskussion und soll auch dieses Jahr noch abgeschlossen werden, diese Beratung, ob auch Frauen zwischen 45 und 50 in dieses Screening einbezogen werden. Im Moment fängt es eben mit dem 50. Lebensjahr an und da will man die Altersgrenze nach unten schieben.
Donnerstag.
Olympia 2024. Erstmals treten so viele Frauen wie auch Männer an, berichtet DLF Nova. Es geht los am 26. Juli in Paris. Dann sind wieder Olympische Spiele. Ich freue mich wahnsinnig. Das ist ja immer die Zeit, in der neue Fernseher gekauft werden. Habe ich letzte Woche noch mit Kollegen drüber gesprochen. Also das alles wie immer, aber dieses Jahr, ich habe es gerade schon gesagt, treten zum ersten Mal genauso viele Frauen wie Männer an. Das Internationale Olympische Komitee spricht von einem der wichtigsten Momente in der Geschichte der Frauen bei Olympia und im Sport insgesamt. Ich würde das ehrlich gesagt präzisieren und würde sagen, das ist einer der wichtigsten Momente in der Geschichte Olympias und des Sports für alle, nicht nur für Frauen, denn das geht ja alle was an, so. Dass diese Geschlechterparität jetzt hergestellt ist, ist einerseits nicht so überraschend, weil der Frauenanteil bei Olympia in den vergangenen Jahren immer weiter nach oben gegangen ist, kontinuierlich. In Tokio bei den letzten Olympischen Spielen lag er schon bei knapp 48%. Andererseits aber ist das total überraschend, weil es nicht im Sinne der Erfinder ist, denn Frauen waren ursprünglich bei Olympia gar nicht vorgesehen, durften dann zwar relativ schnell mitmachen, nämlich bei den zweiten Olympischen Spielen im Jahr 1900, aber die sind da angetreten in Disziplinen wie Ballonfahren und Drachensteigen. So, das kann jetzt gerade keiner sehen. Ich trete jetzt hier für die Disziplin missbilligendes Kopfschütteln und auch deswegen, weil Frauen erst seit 2012 in wirklich allen olympischen Sportarten antreten dürfen. Das finde ich unfassbar eigentlich. Aber gut, das Glas ist in diesem Podcast ja halb voll. Also ist jetzt Ende gut, alles gut, Alena? Ist Paris jetzt quasi der Olymp der Gleichberechtigung im Sport?
Oh Gott. das weiß ich nicht. Das hoffen wir alle.
Wir hoffen.
Gehen vielleicht nicht unbedingt davon aus. Ich liebe Olympia auch. Ich finde, es gibt durchaus sehr komplizierte Dinge da zu diskutieren. Mit den Verbänden und wie mit irgendwelchen Fernsehrechten und Sponsoren. Und das ganze Zeug, da käme ich aber nicht besonders gut aus. Deswegen legen wir das jetzt mal zur Seite.
Politik auch schwierig, aber da reden wir jetzt auch nicht drüber.
Genau, aber freuen uns darüber, weil erstens ist, finde ich, die Olympischen Spiele sind halt echt so ein, also es hat so was Inspirierendes, also insbesondere, wenn man mit dem Kai Pirinha auf dem Sofa sitzt, im Sommer oder auf der Terrasse oder im Urlaub oder sonst wo. Aber jetzt mal sehr ernsthaft, das hat was, wie ich finde, einfach Wunderschönes, dieses, also selten flimmern einem aus dem Fernseher so viele liebevoll verbindende internationale Momente entgegen, ne? Und ich mag ja auch diese, ich finde das ja immer so toll, es gibt dann diese Zusammenstellung, wo du dann irgendwie hast, dass die eine trägt die andere noch über die Ziellinie. Ja, und dann sind die beide Olympiasieger, weil sie darauf verzichten, sozusagen den letzten. Es sind einfach, da gibt's immer wieder so wahnsinnig schöne Momente von Fairness und Zugewandtheit. Und natürlich ist das eine beinharte Auseinandersetzung und Konkurrenz. Und trotzdem dann diesen, oh Gott, das klingt pathetisch, aber stimmt halt einfach, diesen verbindenden Geist des Sports zu spüren.
Also ich habe schon oft gerührt vor Olympia gesessen und geweint. Da müssen wir, so.
Total,
ja, sicher.
Total. Ich kriege regelmäßig, habe ich da irgendwie Tränen in den Augen. Ich denke, oh Gott, ist das toll. Also es ist schon sehr, sehr schön. Es hat was, und natürlich diese unglaublichen Leistungen. Ja, also zu sehen, was der menschliche Körper kann, muss ich auch sagen, als Medizinerin und verkrachte Leichtathletin, sehe ich das immer und denke so, alter Schwede, wie geil ist das? Das ist schon sehr, sehr gut. Und was natürlich die Gleichstellung anbelangt, ist das, glaube ich, also einfach vielen, mir jedenfalls immer ein unglaublicher Dorn im Auge gewesen. Das ist irgendwie aus irgendwelchen, also nicht mal Gründen, nee, kann man ja eigentlich nicht Gründe
Quatsch
nennen, sondern aus
Quatsch,
aus irgendeinem Quatsch heraus da irgendwelche Einschränkungen bestanden, wo man denkt so, hä? Und das ist einfach sehr schön. Das ist sehr schön, dass das jetzt, dass man mal so ein Event hat, so ein großes Event auf der großen Bühne, wo man einfach sagt, da gibt's das jetzt nicht mehr. Da kannst du, wenn du top bist, wenn du super Sportlerin bist, kannst du in allem antreten. Super. Freut mich total.
Es wurde mal Zeit,
ja,
oder? Ich finde, es wurde mal Zeit. Wir bleiben beim Thema Frauen und gehen rüber zum
Freitag.
Somalia, erste von Frauen moderierte und produzierte Fernsehsendung gestartet. Die Geschichte haben wir im Guardian gelesen. In Somalia ist am Freitag, also dem Weltfrauentag, hier in Berlin war das ja ein Feiertag, eine Nachrichtensendung an Air gegangen, die ausschließlich von Frauen moderiert wird. Und das ist absolut bahnbrechend in dem ostafrikanischen Land, denn da befinden sich die Medien fest in Männerhand. Ich sage jetzt mal sehr vorsichtig, noch. Hinter der Sendung steckt Bilan, das ist das einzig rein weibliche Medienteam des Landes, das 2022, also das ist noch ziemlich frisch, die haben echt schon viel auf die Beine gestellt, gegründet wurde und zwar mit Unterstützung der Vereinten Nationen. Die monatliche Sendung will schwierige Themen auf die Agenda heben, wie etwa den Mangel an Lehrerinnen im Land, Herausforderungen, mit denen Frauen dort konfrontiert sind, wenn sie in die Politik gehen, oder auch, da sind wir wieder. Also ich liebe ja Zirkelschlüsse in so einem Format wie diesem. Das Thema Frauengesundheit will man da auch anpacken. Alena, also Frau-TV in Somalia, das brauchen wir hier in Deutschland ja nicht mehr. Wir bekommen ja jetzt sogar Blumen am Feiertag, am Frauentag geschenkt, oder? Wir
ja.
sind durch mit dem Thema.
Genau. Gender Pay Gap und so, das ist alles
ja, okay.
egal.
ja. 16% verdienen wir weniger als die
ja.
Männer. Ne?
Also bleiben wir mal bei dieser sehr guten Nachricht, dass in einem System, in dem von Gleichstellung der Frau überhaupt nicht gesprochen werden kann und es mit den Frauenrechten doch sehr schwierig aussieht, so etwas passiert, weil das ja weit über das, was es ist, hinausstrahlt. Ne? Weil das Mädchen sehen,
genau.
Männer auch, Jungs auch, einfach sehen in bestimmten Rollen, in bestimmten Positionen sind Frauen und die Welt geht nicht unter, oha. Also ist das eine ist das Inhaltliche, dass in einem solchen Format natürlich dann auch Themen aufgegriffen werden, die vielleicht in den anderen Formaten keine Rolle spielen. Und das ist unheimlich wichtig, dass die eine Verbreitung erfahren können. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, dass man immer sich klar machen muss, dass ein leider in System, wo das eine Pionierleistung ist, Teil dieser Pionierleistung ist, dass das überhaupt gesehen wird. Dass das überhaupt gesehen wird von den Menschen dort dann, und sowas haben wir ja auch immer noch, auch in Deutschland gibt es so, solche Momente, ja, wenn irgendein Amt oder irgendetwas übernommen wird zum ersten Mal von einer Frau, dass dann, wie gesagt, die Welt nicht untergeht. Dass es im Übrigen auch nicht mehr spitzenmäßig laufen muss, was ja auch bei den Männern nicht der Fall ist. Und das sind aber gerade in solchen herausgehobenen Momenten, ist das eine sehr, sehr wichtige, prägende Erfahrung weit über das hinaus, was das Format an sich macht. Und deswegen finde ich, ist das, ohne dass ich mich das, will ich offen sagen, auskenne, und die Zustände im Land kann ich überhaupt nicht bewerten, aber das ist wirklich großartig.
Ganz genau so geht es mir auch. Ich kann jedes Wort unterschreiben. Wir sind mit den Wochentagen durch und kommen damit zur letzten Kategorie. Das ist unser Rausschmeißer. Das klingt so wahnsinnig uncharmant, aber der ist wirklich super, auch diese Woche. Achtung, ungewohnt offen. Politische Geständnisse bei der Thüringer F*** für die Demokratie. Darüber schreibt die, klar, wer sonst, Thüringer Allgemeine. In Thüringen wird im Herbst gewählt. Darüber wird jetzt schon sehr viel gesprochen und das auch sehr besorgt, denn Thüringen ist das Land, in dem einer der beiden Chefs der AfD Björn Höcke heißt und ein Rechtsextremist ist. Und dort liegt die AfD sehr weit vorne in den Umfragen. Da wird jetzt also sehr viel gemacht, bevor die heiße Wahlkampfphase überhaupt startet, um irgendwie an die Leute ranzukommen, um Leute für Demokratie zu begeistern, für die sogenannten etablierten Parteien, unter anderem mit einer sogenannten Abneigung. Thüringische Spitzenpolitikern aus allen Parteien außer der AfD haben vor ausverkauftem Haus vor 400 Leuten über ihre größten Fehler gesprochen. Dabei waren Georg Mayer von der SPD, Mario Vogt von der CDU, Madeleine Henfling, Grüne, Robert Martin Montag, FDP und, auch nicht ganz unwichtig, Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Der hat sich nochmal dran erinnert, wie er die damalige Kanzlerin in einem Clubhouse-Talk, die Älteren erinnern sich, das war die App, die mal kurz total gehypt wurde während Corona, da konnte man einander nur hören und nicht sehen. Und da hat Bodo Ramelow sich hinreißen lassen und hat von der damaligen Kanzlerin als dem Merkelchen gesprochen und hat erzählt, dass er während der Ministerpräsidentenkonferenzen, die damals ja auch in unfassbarer Schlagzahl stattgefunden haben, Candy Crush gespielt hat. Es gab relativ großen Ärger. Das hat er also nochmal Revue passieren lassen. Jeder Politiker hatte jetzt bei dieser Veranstaltung 10 Minuten Zeit, um mal zu erzählen, was für Mist er bisher so gebaut hat. Und Georg Mayer von der SPD, der auch Innenminister von Thüringen ist, hat zum Beispiel davon berichtet, was für Misserfolge er eingefahren hat bei der Bekämpfung von Rechtsrockkonzerten und wie er letztendlich dann daraus gelernt hat. Politiker, die Fehler zu geben, das ist ja was völlig Neues. Alena, komm, wir machen mal mit. Was ist dein größter F***ab? Kannst du dich noch erinnern?
Oh Gott, ich habe viele gehabt. Und ich finde dieses mit der Fehlerkultur wirklich wichtig. Das ist wahnsinnig wichtig.
Super, ne?
Es gibt ja viele, also ganz kurz nochmal eben hingewunken, es gibt wirklich tolle Initiativen in Thüringen. Weltoffenes Thüringen ist auch so eine, wo sich ganz viele auch beteiligen, aus einer genuinen Sorge. Aber so eine Fehlerkultur, dass man das tatsächlich, F*** up Nights kommen ja aus der Startup-Szene, ne, dass du das so ein bisschen auch feierst, weil du lernst aus Fehlern. Das ist also in anderen Lebensbereichen ja irgendwie komplett normal, aber bei öffentlichen Entscheidungsträgern sind wir, glaube ich, in Deutschland relativ ungnädig. Wir haben vom Ethikrat, also einer unserer F*** ups, auch meiner, war, dass wir eben gesagt haben, dass wir nichts zu den Jungen in der Pandemie gemacht haben. Keine Empfehlung, nichts für die Politik geschrieben. Viel zu spät haben wir uns des Themas angenommen. Wir haben irgendwie was gesagt öffentlich, aber wir haben nichts geschrieben. Genau. Zu den Hochaltern.
Die jungen Leute
hatten wir
meinst,
was
oder?
Geschrieben.
Ja.
Und nicht spezifisch zur jungen Generation. Das haben wir massiv bedauert, haben das dann in verschiedenen Formaten, Tagungen, Empfehlungen und so nachgeholt. Aber wie sagt man so schön, too little, too late. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, weil wir, glaube ich, da relativ in die Selbstkritik gegangen sind. Und das war der schlimmste Shitstorm, den ich je hatte. Da haben wir wirklich, also da hat sich ein Hass ergossen. Und ich habe mich, sodass ich dieses unwillkürliche, oh Gott, nie wieder sage ich öffentlich, wir haben irgendwie was nicht gut gemacht. Das kann ich durchaus nachvollziehen.
Also diesen Impuls kann ich total verstehen. Du kriegst keinen Shitstorm dafür, dass du einen Fehler gemacht hast, sondern es ist, in der Logik ist es ein Fehler einzugestehen.
Ja, so fühlt es sich dann irgendwann tatsächlich an, aber da muss man natürlich drüber, weil das trotzdem wahnsinnig wichtig ist, weil wir das unbedingt brauchen, dass man über solche Sachen redet. Und ich glaube, das kennt ja auch jeder aus der eigenen Biografie. Man hat ja so Momente, die liegen zum Teil Ewigkeiten zurück und du wachst manchmal nachts auf und denkst an diesen einen Vortrag, den du komplett in die Binsen gehauen hast oder das eine Examen, was du irgendwie verbockt hast oder was auch immer. Oder wo du zu jemandem hart
richtig
warst.
Doof warst, ne? Das
hab ich wo du zu jemandem ungerecht warst.
Ja.
Und das hat ja eine irrsinnig wichtige Funktion, dass man es nämlich nicht nochmal so macht. Dass man es lernt, dass man es besser macht. Und das ist, finde ich, in der Politik und in öffentlichen Entscheidungen ganz besonders wichtig. Deswegen lasse ich die hochleben, dass sie das gemacht haben. Finde das unheimlich gut, weiß, dass das bedeutet, dass man nachher erstmal richtig abgewatscht wird. Und zwar egal wer und egal was.
Mhm.
Da muss man dann wahrscheinlich, glaube ich, durch, weil dann der Effekt trotzdem ein positiver ist, offengelegt zu haben, das haben wir echt nicht gut gemacht und das würden wir heute anders machen. Ich glaube, dass das ist wirklich ein Lernprozess. Da wünsche ich mir, und das gibt's auch, das ist das Hoffnungsvolle daran, einfach wirklich ein bisschen mehr Großzügigkeit.
Menschlichkeit.
Und so ein bisschen ein Abrücken vom Perfektionismus, den man erwartet von öffentlichen Figuren, dass man sich klar macht, gerade wenn es um wichtige Dinge geht, bei denen nicht komplett eindeutig ist, was jetzt die richtige Entscheidung ist und was nicht, dass man ernst nimmt, wie schwer Entscheidungen sein können. Und entsprechend, wenn sie getroffen wurden, was immer ein Sprung von der Klippe ist bei richtig schwierigen Sachen, man auch anerkennt, also die sollten möglichst in den meisten Fällen wirklich die bestmöglichen sein, aber es liegt in der Natur der Sache, dass es ab und zu gab es.
Ich empfehle dazu ein Buch, Helene Bubrowski, Die Fehlbaren, Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Das ist wirklich
super.
Das Buch dieser Zeit, finde ich, was Fehlerkultur angeht, ne? Da sind wir uns
fantastisch.
Einig. Da sind wir uns, schnell war man sich einig. Wir sind am Ende, klingt auch super positiv, also ich sag's anders. Das war sie, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls das so ist, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und bewertet. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten. Falls euch welche über den Weg laufen, dann schickt sie mir. Am besten über meine Kanäle bei Instagram, Blue Sky, Threads oder von mir aus auch bei X, vormals Twitter. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort und sage dafür schon mal Danke. Und danke sehr, sage ich auch an die Adresse von Steffi Groth, dem Brain hinter diesem Podcast, den sie jede Woche redaktionell und sensationell vorbereitet. Danke sage ich auch an Haus 1, denn das ist die Produktionsfirma hinter diesem Podcast. Danke, dass ihr das hier alles möglich macht. Und Alena, auch an dich sage ich Danke. Es hat großen Spaß gemacht, riesigen Spaß.
Und ich danke dir.
So, und nun habe ich noch was zum Schluss, nämlich einen weiteren Tipp. Das ist heute eine sehr serviceorientierte Folge. Ich möchte euch noch einen anderen Podcast empfehlen, in den es sich unbedingt lohnt reinzuhören, nämlich Behind Science. Darin reden Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider über absurde, irre, romantische und verworrene Geschichten hinter Entdeckungen und Erfindungen. Denn in der Wissenschaft gibt es jede Menge Gossip. So erzählen sie zum Beispiel, wie die Erfinderin des heutigen Schwangerschaftstests mit Hilfe einer Büroklammerbox den Durchbruch geschafft hat oder wie eine Hollywood-Schauspielerin den Grundstein für unser heutiges WLAN gelegt hat. Behind Science, überall da, wo es Podcasts gibt und unser Tipp für euch.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Eine Produktion von Haus 1.